Die Leute haben ja eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich dann in ihre Beratung komme, weil sie vielleicht irgendwas das Buch gelesen haben oder so, und denken dann, dass ich so derjenige wäre, der dann dafür plädiert, lasst uns Führung verteilen. Im Gegenteil, ich finde mich dann ganz oft in den Teams wieder, wo ich dann eher in so eine bewahrende Position reingehe und sage, wollt ihr das wirklich? Ist das wirklich nützlicher als das, was ihr vorher habt? Da bin ich auch oft tatsächlich eher Verteidiger der klassischen Hierarchie oder so.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Hier bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Organisationsberaterin, Lehrtrainerin für systemische Führung und Beratung und Autorin unter anderem des Management-Bestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich natürlich, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei Become Better für dich, nämlich den Frederik Fleischmann. Er ist Mitbegründer von The Dive und Frederik begleitet Organisationen dabei, auch schon ganz lange, Arbeit neu zu denken, Transformation lebendig zu gestalten. Und er ist auch Autor, er ist Speaker und er ist auch Sparringspartner und da entwickelt er so allerhand Ansätze, die Strukturen, Kultur und Haltung zusammendenken. Und du kennst vielleicht schon den Loop Approach. Auch dort hat er zusammen mit seinen Co-Autoren einen pragmatischen Ansatz geschaffen, ein Framework, das Teams dabei hilft, Selbstorganisation Schritt für Schritt zu lernen und umzusetzen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihm darüber sprechen kann, wie Organisationen noch wirksamer werden und wie vielleicht auch der Loop Approach aussieht, vielleicht ein bisschen anders aussieht, wenn man ihn durch die systemtheoretische Brille betrachtet. Ja, herzlich willkommen, lieber Frederik. Wir haben es endlich geschafft.
Danke, es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin ganz glücklich, jetzt mal hier am Mikro mit dir zu sitzen. Normalerweise habe ich dich eher in den Ohren, wenn ich den Podcast höre. Ist eine große Freude, jetzt hier zu sein.
Sehr schön. Habe ich dich denn aus deiner Sicht passend vorgestellt oder magst du noch was ändern oder ergänzen?
Ich würde gerne die Mitgründer von The Dive-Version verändern und ich bin 2016, 17 zu The Dive gestoßen. Die Firma wurde 2015 gegründet. Ich habe dann mit meinen Kompagnons zusammen den Loop Approach dort sozusagen mitgebracht und eingebracht, zusammen dort entwickelt auch bei einem gemeinsamen Kundenprojekt, damals aber noch als Freelancer. Und genau, habe mich dann geradezu in The Dive verliebt und habe gemerkt, ich will hier eigentlich all meine Zeit verbringen. Ich will gar nicht mich noch um meine sonstige Freelancerschaft kümmern und bin dann ganz eingestiegen bei The Dive. Genau, bin da inzwischen Partner. Und ja, ansonsten hat das alles gut gepasst.
Okay, super. Ja, ich finde, das gilt doch schon fast noch mit als Mitbegründer, oder?
Also, könnte man so sagen,
das
vielleicht.
Ein Jahr. Du lass es doch mal so einsteigen. Gab es für dich in deinem Leben irgendwann so einen Moment, wo dir klar wurde, ich will, dass Arbeit sich anders anfühlt, dass sie, ich lege dir jetzt mal ein Adjektiv in den Mund, dass sie lebendiger wird?
Ja, ich erinnere mich ehrlich gesagt an zwei Momente. Ich fange vielleicht mal mit dem Neueren an. Und zwar habe ich eine ganze Zeit lang eine Dankbarkeitspraxis für mich persönlich etabliert, wo ich einfach versucht habe, so den Dankbarkeitsmuskel zu stärken. Und das war erstmal eine stille Arbeit für mich. Und dann habe ich gemerkt auf einem Spaziergang, wie ich plötzlich Dankbarkeit habe, große, tiefe Dankbarkeit für sowas, was man vielleicht sonst so seine Feindbilder oder so nennen würde, seine Feinde, die man so im Leben hat. Also wo ich so gemerkt habe, Mensch, da sind mir Menschen begegnet in meinem Arbeitsleben, die haben so ganz, 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 ganz anders gearbeitet, als ich mir das vorstellen würde. Und ich war natürlich im Kontakt, in der Zusammenarbeit auch mit denen und habe irgendwie gemerkt, wir sind gar nicht so auf einer Linie. Und ich fand es so faszinierend, was ich für eine Dankbarkeit entwickelt habe, weil sie mir auch ein Stück weit gezeigt haben, bestimmte Aspekte, bestimmte Qualitäten, die auch drin liegen, eine sehr, sehr große Leistungsorientierung oder so, die ich da wirklich, wo ich mir auch noch eine Scheibe von abschneiden konnte. Und aber auch bestimmte Sachen, wo ich so gemerkt habe, nee, das kannte ich eher so vom Hörensagen vorher und ich bin total dankbar, das mal erlebt zu haben, damit ich auch wirklich weiß, wie es sich anfühlt sozusagen, wenn man in so einer Zusammenarbeitskonstellation steckt. Das heißt auch durchaus aus so einer persönlichen Arbeitserfahrung, wo ich einfach merke, Mensch, manche Sachen fühlen sich total toll, produktiv, lebendig an. Ich nehme das gerne an, das Wort. Und andere Sachen, wo ich merke, Mensch, man reibt sich eigentlich gegenseitig auf und es ist nicht produktiv und es ist nicht freudvoll. Mhm. Und warum tut man sich das eigentlich an?
Ja.
Genau. Also das wäre so die eine Situation. Willst du die zweite auch noch hören?
Gerne.
Die zweite Situation, die hat tatsächlich so eine Art Wendepunkt auch in meinem Leben dargestellt. Das war, da bin ich in die Schweiz geflogen zu einem damals noch sehr jungen Start-up. Und da waren die Begründer von der Holakratie dort vor Ort und haben uns für dieses kleine Startup, in dem ich dann auch tätig wurde, haben uns dort die Holakratie gezeigt mit diesem rollenbasierten Arbeiten und spannungsbasiertes Arbeiten und bestimmte Meeting-Formate und so. Also vieles, was dann später auch in den Loop-Approach reingeflossen ist. Und da weiß ich noch, wie ich im Flieger zurücksaß, wirklich mit zitternden Händen und mit so einer ganz frischen Begeisterung und gedacht habe, ja, das ist der Weg, dort geht's lang. Natürlich gibt's dann über die Jahre hinweg auch ein bisschen Ernüchterung und ich habe auch ein paar Schattenseiten kennengelernt und so, das will ich gerne jetzt schon vorwegnehmen, aber noch immer war das wirklich so ein Impuls, wo ich gemerkt habe, Mensch, da tut sich was, das ist nicht einfach alter Wein in neuen Schläuchen, sondern da gibt's wirklich was Neues zu entdecken.
Ja. Ja, schön. Und wenn du jetzt an heute denkst oder an deine Arbeit im Hier und Jetzt, was würdest du sagen, was treibt dich eigentlich an?
Ich glaube, dass es unsere Organisation nachhaltig verändern wird, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme. So eine Rückmeldung einer Teilnehmerin berührt uns und zeigt, wie kraftvoll unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung wirken kann. Wenn du Lust hast, Organisationen nachhaltig zu gestalten und dabei selbst neue Perspektiven auf Führung, Zusammenarbeit und Organisation zu entwickeln, dann bist du bei der Become Better Academy genau richtig. Die Season 4 unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten startet im Frühjahr 2026, hybrid in Berlin und online. Es ist alles gar nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Ich bin irritiert, im besten Sinne. Ich reagiere im Alltag plötzlich ganz anders. So langsam fängt die Weiterbildung schon an, bei uns im Unternehmen zu wirken. So klingen weitere O-Töne aus unserem Kursfeedback. Du bekommst ein fundiertes Framework, Tools, die du direkt anwenden kannst und viele Aha-Momente, die etwas in Bewegung bringen, bei dir und in deiner Organisation. Ich war erst lost. Dann habe ich aber alles nochmal durchgearbeitet und plötzlich hat es Klick gemacht. Wenn du magst, melde dich gern direkt bei mir über LinkedIn oder schreib uns an akademie@become-better.org. Ich freue mich, wenn wir uns in Season 4 persönlich kennenlernen.
Okay, das ist gar nicht so leicht zu beantworten für mich gerade. Was treibt mich eigentlich an? Also ich glaube schon, dass ich so eine relativ starke Wertorientierung irgendwie mitbringe, dass ich so, es gibt ja jetzt so in dieser Nachhaltigkeitsdebatte, da gab es ja immer so den CO2-Fußabdruck und jetzt aktueller ist ja dieser Handabdruck, was trägst du eigentlich bei zu der Welt, die du dir wünschst? Und da merke ich schon, dass ich innerlich immer wieder so einen Abgleich mache, ob ich eigentlich gerade meine Arbeitszeit als sinnvoll im weitesten Sinne erlebe, ob ich den Eindruck habe, ich trage bei zu der Welt, die ich denke, die ich gerne für uns mit gestalten möchte. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass mir die persönlichen Beziehungen sehr, sehr wichtig sind. Also dass ich einfach mit Menschen arbeiten möchte, wo ich den Eindruck habe, dass man sich gegenseitig inspiriert, dass man sich mit Wohlwollen begegnet, dass da ein grundsätzliches Verstehen wollen dabei ist und so und dass man so mit einer Offenheit, Neugier einander begegnet.
Mhm. Was vielleicht dazu passt, wenn du jetzt mal so auf unsere Arbeitswelt gerade schaust, wie sie dir so vorkommt, was stimmt dich optimistisch und was macht dir da vielleicht auch ein bisschen Sorgen?
Ich fange mal mit den Sorgen an, die habe ich gerade leicht dazu zugreifbar. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir im Moment so eine Tendenz haben, bei all diesen riesigen Fragestellungen, die sich uns stellen, teilweise auf einer planetaren Ebene, wo mit Grenzen des Wachstums oder mit einfach ökologischen Grenzen, die uns begegnen, mit Überforderungen, mentale Ungesundheit, mit Burnouts, mit Quiet Quitting und mit allem, was da drum und dran ist, mit gewaltsamen Konflikten, dass wir trotzdem oder gerade auch in dieser Überforderung vielleicht immer wieder nach schnellen Lösungen suchen, dass wir gucken, geht das nicht auch schneller, können wir das nicht auch leichter machen, und ich habe so den Eindruck, die Leute ziehen sich halt in so eine Verhaltensweise zurück, die leider nicht dazu beitragen wird, das Problem zu lösen. Ich finde es total nachvollziehbar, aus einer individuellen Perspektive in all der Überforderung zu sagen, ich kann mir jetzt nicht auch noch die nächste große Transformation oder was auch immer aufmuten, dafür fehlen vielleicht gerade die Ressourcen innerlich wie auch finanziell, aber ich glaube einfach, wir werden so die Probleme nicht lösen, die sich uns stellen. Also da an der Stelle habe ich so eine gewisse Sorge.
Zuversicht. Ganz kurz noch mal reingehakt. Was meinst du mit so? Also eher so durch so ein Verharren oder stehen bleiben oder?
Naja, vor allem mit dem, dass wir immer versuchen, uns das alles noch mal ein bisschen schneller hinzukriegen und kürzer und.
Ach so, okay. Mhm.
Dass wir uns nicht mehr auf tiefe Prozesse einlassen und überlegen, Moment, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Ich finde übrigens, da ist die Systemtheorie auch sehr stark, und lass uns noch mal Hypothesen bilden und lass uns noch mal analysieren, was sind denn hier wirklich für Mechanismen am Werk? In welchen Systemen bewegen wir uns, die vielleicht genau diese Überforderungssituation gerade befördern? Und lass uns die mal angucken, anstatt jetzt an den Symptomen herumzudoktern. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist das, wo ich sage, da habe ich ein bisschen eine Sorge, weil ich glaube, dass wir einfach die Probleme nicht lösen mit dieser, wie gesagt, nachvollziehbaren Verhaltensweise.
Mhm. Stimmt es dich dann hoffnungsvoll, dass jetzt immer mehr Systemtheorie auch Einzug erhält in die Unternehmen?
Ja, ich habe schon den Eindruck. Es ist auch dein Eindruck, dass das nochmal einen neuen Schwung erlebt gerade, dass das total wertvoll ist. Ich meine, du hast ja auch gerade die neueste Kohorte durch deinen Lehrgang geführt. Auch das stimmt mich durchaus optimistisch. Ich durfte ja auch dabei sein und habe es sehr genossen.
Ja.
Und genau, also ich glaube, eigentlich merke ich immer, wenn ich dann mit den Leuten mal in wirklichen Kontakt treten kann, mit unseren Kundinnen und Kunden, und wenn ich dann merke, man findet so einen Zugang, dann ist doch ganz viel möglich. Aber es ist immer an so einer, man muss immer erstmal durch so eine Schwelle treten, irgendwie von, oh, das können wir gerade gar nicht alles, das ist uns alles viel zu viel und so weiter. Ja. Und es gibt ja wirklich auch gerade viel Bewegung, also jetzt sage ich mal auch so in dieser Szene, Organisation neu denken. Früher hieß es New Work, der Begriff ist jetzt nicht mehr so in der Mode, aber mit ganz neuen Eigentumsformen, mit ganz neuen Formen, wie Hierarchie gedacht werden kann und so. Also da habe ich schon weiterhin großen Optimismus. Tatsächlich auch mit den Sachen, die wir so im Loop machen, merke ich, dass ich nach all den Jahren, man könnte ja meinen, das nutzt sich irgendwie ab, aber nee, ich habe immer noch eine riesengroße Begeisterung dafür. Und wenn jetzt vielleicht auch diese verschiedenen Strömungen, so die New Work-Bewegung, die Systemtheorie und so weiter, wenn die zusammenfließen, ich glaube, da wären ganz, ganz neue Sachen möglich.
Mhm. Ja, lass uns doch tatsächlich da mal reinspringen in den Loop-Approach, weil es kann ja tatsächlich auch sein, dass einige HörerInnen gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Deswegen sag doch mal kurz, was ist es denn eigentlich und wofür brauchen Organisationen ihn heute?
Okay, da muss ich mich jetzt richtig am Riemen reißen, weil wenn ich erstmal anfange, über den Approach zu reden, dann zieht mich die Begeisterung so mit, aber genau, stopp mich gerne. Ich würde vielleicht einfach am Anfang anfangen, als er entstanden ist. Also es war so ungefähr 2017 in einem Kundenprojekt tatsächlich bei Audi. Und damals war gerade dieses, was jetzt, wie gesagt, schon so, habe ich den Eindruck, fast ein bisschen verpönt ist, der New Work-Begriff, der war damals total in Mode und es gab diese neueren Ansätze der Zusammenarbeit, zum Beispiel Rollen und spannungsbasiertes Arbeiten aus der Holakratie, Soziokratie und so weiter. Und ja, es gab einen riesen Hype, aber es war nicht so ganz klar, wie kommt man denn da eigentlich hin und was ist denn der Transformationsprozess, wenn man sowas mal ausprobieren will. Und genau, wir haben dann in diesem Kundenprojekt halt so einen Transformationspfad entlang von 3 Modulen entwickelt, wo wir gesagt haben, es gibt so ein paar Qualitäten effektiver Organisationen, wo es sinnvoll ist, als Team und Organisation mal hinzuschauen. und haben eben diesen Pfad gespickt mit allen möglichen Inhalten, die aus dieser New Work und Organisationsentwicklungsrichtung kommen. Integrale Theorie, Holakratie habe ich schon genannt, Spiral Dynamics, Getting Things Done, gewaltfreie Kommunikation, also auch gar nicht unbedingt alles ganz, ganz neue Sachen, aber die so in ihrer Gesamtheit, glaube ich, einen sehr, sehr sinnvollen Rahmen bieten, um mal neu auf die Organisation und aufs Team zu schauen. Und wir wollten vor allem aber auch einen undogmatischen Weg schaffen und sozusagen den Veränderungsprozess in den Fokus rücken, ein bisschen weniger das Ergebnis. Und ja, im Wesenskern, warum brauchen das Organisationen, was bringt das? Ich glaube, das kann dazu beitragen, einfach eine höhere Wirksamkeit zu erlangen als Team, aber auch als Organisation und vor allem aber auch eine Veränderungsfähigkeit. Also das ist, glaube ich, das, was wirklich so im Kern mitschwingt, dass man einfach in dieser schnelllebigen Welt, wo sich ständig Umfeld verändert, dass man intern die Kompetenz aufbaut, diese Veränderungen gut mitzugehen. Und ja, aus sich selbst heraus sich ständig weiterzuentwickeln, um in der Wirksamkeit und Lebendigkeit zu bleiben.
Ja, ach super, guck mal, das hast du doch jetzt wunderbar im Überblick. Natürlich könnte man da jetzt auch total tief rein. Aber lass uns mal eher auf so einer Metaebene bleiben, denn ich glaube, das ist ja auch das, was uns beide gerade so interessiert. Viele empfinden ja den Loop Approach als so eine Art klaren Fahrplan. Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, also es gibt einen Pfad, dem man folgen kann, um ja Selbstorganisation einzuführen, könnte man ja auch sagen. Du hast jetzt aber auch Begriffe genannt, wie um Veränderungsfähigkeit zu etablieren. Und jetzt wissen wir ja, dass Organisationen ja sehr oft ihre ganz eigene Logik entwickeln. Was war denn euer Gedanke dabei, hier so ein strukturiertes Modell zu entwerfen oder so ein strukturiertes Vorgehen?
Ja, ich glaube tatsächlich, also einer der Visionäre und Mitgründer hinter dem Loop Approach ist ja der Sebastian Klein. Manche kennen ihn vielleicht, weil er jetzt auch inzwischen das Magazin Neue Narrative mitbegründet hat aus The Dive heraus. Jetzt hat er gerade ein Buch geschrieben, Toxisch Reich. Und er kam vorher so aus der Startup-Welt, hat Blinkist mitgegründet, diese Buchzusammenfassungs-App. Und ich glaube, vielleicht war es ganz gut, dass an der Stelle jemand mal neu auf dieses Thema geschaut hat, OE-Thema und auch Teamentwicklung, und so ein bisschen vielleicht ganz bewusst das Heldenhafte rausgenommen hat. Also ich glaube, ich habe mich zum Beispiel auch vorher, ich war halt vorher auch viel als Prozessberater unterwegs und habe mich immer so ein bisschen damit gerühmt, in dem Moment für den spezifischen Kunden die individualisierte Lösung zu finden, die dieser Kunde gerade braucht. Und es war immer was ganz Neues, so zumindest so war der Anspruch. In Wirklichkeit war es vielleicht gar nicht immer alles was Neues. Und vielleicht braucht es mit Sebastian so einen Outsider, der das einfach mal entwickelt hat und gesagt hat, nee, man kann da schon ein bisschen den Mythos rausnehmen. Man kann das so teilstandardisieren, würde ich es mal nennen. Und es gibt einfach ein paar Praktiken, die total nützlich sind in Teams, weil jedes Team hat irgendwie Meetings, jedes Team hat irgendwie Konflikte, jedes Team hat Priorisierungen und Strategien, die sie machen müssen. Und man kann da vielleicht einfach mal ganz pragmatisch reingehen und sagen, naja, das, was in 100 Teams total nützlich war als ein Lösungsweg, das könnten wir zumindest dem Team mal anbieten und dass die ihren eigenen Weg finden, damit umzugehen. Aber mal so sagen, das hat 100 Teams geholfen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es auch dem 101. Team dient. Und ich glaube, das ist ein bisschen ketzerisch, also so wie ich die Szene wahrnehme. Aber ich glaube, also es lief ja eine ganze Zeit lang so dieser Spruch, postheroische Führung durch die Gegend. Und ich finde, was wir da vielleicht schon so ein bisschen vorgedacht haben, was ich total spannend fände, mal so in der OE-Bubble zu so ein bisschen nachzuforschen, ist, wie sieht eigentlich postheroische Beratung aus? Ja, die nicht so sehr auf den Genius des einzelnen beratenden Menschen so basiert, sondern der sich einfach an so ein paar Eckpfeilern langhangelt und wo vielleicht auch Teams ganz viel selber sogar ohne Beratung machen können. Das war so ein bisschen der Anspruch. Also wir haben das Buch zum Beispiel auch so geschrieben, dass Teams einfach mal anfangen können, ganz ohne Beraterinnen und Berater. Und ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen ketzerisch, aber vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatz so als Ergänzung.
Postheroische Beratung, ja, sehr schön. Also viele Andockpunkte, aber vielleicht einmal kurz so auf den Umgang geschaut. Wir haben ja schon uns dazu ausgetauscht und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du auch gesagt, naja, es gibt ja in unserer Beratungsbubble immer mal wieder Diskussionen, die aus deiner Sicht auch nicht immer so ganz nice klingen. Ja, also ich meine, es gibt ja viele kritische Stimmen, die sagen, ja, also Methoden wie der Loop Approach würden viel zu sehr vereinfachen, ne, würden Organisationen in ihrer Komplexität überhaupt nicht ernst nehmen. Ne, du gehst jetzt ja auch drauf ein und sagst, ja, aber so eine Teilstandardisierung, die muss doch aber möglich sein oder. Wie erlebst du denn diese Debatten? Also fühlst du dich oder fühlt ihr euch da auch manchmal unfair in irgendeine Ecke gestellt?
Also ich erlebe die Debatte in unserer kleinen OE-Bubble schon als einigermaßen konfrontativ und vielleicht eher auch abwertend. Es kann sein, dass es nur mein innerer Filter ist und dass ich einfach irgendwie an mir selber arbeiten muss und meine Glaubenssätze überdenken und so weiter und ich nehme es alles ganz falsch wahr. Aber zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so und wenn ich manchmal mit Menschen spreche, die auch in dieser Szene unterwegs sind, da habe ich schon öfter mal geahndet, ah ja, endlich sagst du es mal, es geht mir auch so, immer dieses gegenseitige Abwerten. Und ich finde, das hat auch was mit dieser postheroischen Beratung zu tun. Also ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen, wo es ja einen großen Fachkräftemangel gibt und generell Arbeitskräftemangel, ist das in der Beratungsszene vielleicht gar nicht unbedingt so. Da gibt es dann relativ viele und dann versucht man sich irgendwie zu beweisen. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses sich beweisen, zeigen, ich kann es besser, dass das irgendwie oft über so eine Abwertung läuft von den anderen Ansätzen. Da sehe ich jetzt gar nicht nur sondern den Loop Approach, sondern sehe ich durchaus auch andere Ansätze. Ich könnte jetzt etliche Beispiele geben, ich weiß nicht, ob die hier gut reinpassen, aber wo ich so den Eindruck habe, Mensch, ihr habt das alle gar nicht nötig. Also so sagt doch, also nehmt doch das an, was darin für euch nützlich ist. Sagt, mir fehlt hier noch das und das, das würde ich noch gerne hinzulegen und lasst uns zusammen als unsere kleine OE-Bubble doch irgendwie in so ein gemeinsames Aufschwingen gehen. Ich weiß gar nicht, ob es da immer dieses so, dann werden so Begriffe genutzt wie irgendwie, das sei naiv, das sei unterkomplex, das reduziert zu sehr, man kann das so nicht standardisieren. Jetzt gar nicht, wie gesagt, gar nicht nur auf den Loop Approach, sondern auch auf andere Ansätze gedacht. Und ich habe halt den Eindruck, dass da so den neuen Begriff Othering vielleicht zu benutzen, dass so ein Othering viel stattfindet. Wo es irgendwie darum geht, habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, sich beziehungsweise sein soziales Image positiv hervorzuheben, indem man andere abwertet. Und mit diesem letzten Teil, dieses andere Abwerten, da habe ich halt den Eindruck, ganz ehrlich, wenn wir also so mit das Erste, was man lernt, wenn man irgendwie in diesem Beratungsgeschäft tätig ist oder also generell in Organisationen tätig ist, dann wird man doch sagen, alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich. So, dann. Und jeder baut sich seine eigene Realität, Konstruktivismus. Und wenn wir das mal ernst nehmen, dann ist es doch verschwendete Lebenszeit, sich die ganze Zeit zu erklären, warum das jeweils andere Modell gerade in dem Moment falsch ist. Also das, da habe ich einfach den Eindruck, das können wir besser.
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das teilst. Also ich persönlich glaube ja, wir brauchen viel mehr öffentlichen Streit über diese Fachfragen. Ja, also weil sie ja auch genau zeigen, wie ernst wir es auch alle meinen oder wie bedacht wir sind, dass das, was wir tun, wirklich sinnvoll ist oder auch wirksam ist. Ja, und ich finde aber auch, dass das Ganze auf eine andere Art oft laufen könnte. So, ich kenne das aber auch von mir selber, also um da mal ganz offen zu sprechen, dass ich auch selber schnell ungeduldig werde, wenn ich den Eindruck habe, wir transportieren hier wieder dieses alte Bild. Oder ihr, ich sage jetzt mal ihr, ne, in diesem ihr, wir, Othering, was weiß ich. Also einige transportieren aus meiner Sicht irgendwie ein altes Bild oder ein systemtheoretisch nicht haltbares Bild. Also ne, du kennst es, dass man nämlich sagt, naja, wenn wir eben nur an der Haltung einzelner Menschen zum Beispiel arbeiten, dann ändert sich bestimmt schon alles. So, jetzt mal ganz kurz reduziert. Ne? Und ich finde es ja total oder genauso legitim, einen Zugang zu schaffen, der Teams überhaupt erstmal in Bewegung bringt. Ne? So, und in die Richtung sortiere ich auf jeden Fall auch den Loop Approach ein, dass der da extrem nützlich ist. Und gleichzeitig merke ich,
dass es Momente gibt, wo ich oder auch wir im Kollegenkreis dann manchmal auch echt ärgerlich werden, wenn wir merken, Mann, es gibt irgendwie so, wie soll ich das nennen, so Gegenströmungen. Also ich muss noch einmal weiter ausholen, glaube ich. Also man könnte ja sagen, wir haben ja auch eine Mission. Jetzt so wir im Sinne von, die jetzt systemtheoretisch auf Organisationen gucken. Und wenn ich die ganz kurz mal zusammenfassen würde, dann wäre es, wir müssen endlich aufhören, die Leute auszubeuten. Wir müssen aufhören damit, dass immer die Menschen, die Mitarbeiter, die Führungskräfte immer alles schuld sind. Und wir müssen damit aufhören, immer zu glauben, dass man eben die verändern muss, also damit sich das Unternehmen verändert oder damit die Organisation besser arbeitet. Also das ist ja so tief drin, dieses Denken. Mhm. Und darauf sind ja auch alle gängigen Veränderungsansätze aufgebaut. Die arbeiten immer mit und an den Menschen, nämlich mit der Idee, die müssen was dazulernen, die müssen die Dinge anders sehen, die müssen was verstehen, die müssen sich miteinander über irgendwas austauschen und dann wird alles gut. Und wenn man aber natürlich einmal so diese Brille aufgesetzt hat, zu denken, nee, das ist ja nur, natürlich ist das unter Umständen auch ein Hebel, aber so ein schwacher und so ein unfairer, sondern man muss doch endlich mal die Hausaufgaben machen. Wir haben es mit so vielen wirklich grottenschlecht organisierten Organisationen zu tun oder mit so viel schlecht organisierten Unternehmen zu tun, die einfach ihre Hausaufgaben nicht machen und die nicht gucken, wie können wir uns denn besser organisieren, sodass die Menschen, die hier arbeiten, ja, zum Beispiel lebendiger miteinander arbeiten können, freundvoller miteinander arbeiten können, aber vor allen Dingen natürlich, um die Leistung zu erbringen. Also sorry, dass ich jetzt einmal so ein bisschen aushole, aber ich würde das gern so, ich würde mal so ein bisschen um Verständnis bitten, dass das, glaube ich, dann auch manchmal echt auch wehtut, wenn man dann merkt, okay, wir bemühen uns, diesen Blick auf Organisationen in die Welt zu tragen, der ja total quer im Stall steht zu zum Beispiel auch dem, was große Unternehmensberatungen tun oder ne, wenn man mit Managern spricht, ich sage jetzt mal so den klassischen, weiß ich nicht, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens vom Hintergrund her Ingenieur. Natürlich guckt er auf sein Unternehmen ständig, als wäre das irgendwie eine Maschine, die man irgendwie durchprogrammieren könnte. Ne? Und so, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass einfach dadurch, nicht aus bösem Willen, aber manchmal aus so einem Frust heraus, wenn man dann beobachtet, ach, da sind jetzt schon wieder Kollegen, die jetzt, ne, übertrieben gesagt, schon wieder diese Illusion nähren, man könnte irgendwie da was durchplanen, dass einem dann manchmal auch der Geduldsfaden reißt und man dann einfach sagt, ey Leute, sag mal, geht's noch?
So. Ja, und das, ich meine, es ist ja auch wahrscheinlich in unserer Medienwelt, es ist ja auch wahrscheinlich opportun und sehr funktional, auch spitze Statements zu setzen und auch sehr pointiert zu formulieren. Also deswegen gibt es schon gute Gründe, warum das so ist. Also gleichzeitig, also ich bin inhaltlich, bin ich ja mit dir, auch was du gerade gesagt hast, habe ich ganz viel Nicken, das sieht man jetzt im Podcast nicht, deswegen verbalisiere ich es nochmal und stimme zu, möchte es auch unterstreichen, dass, und finde es gut, dass es hier angesprochen wird, dass es auch übergriffig sein kann, zu sagen, ach, die Person braucht ein Coaching, ja, und die Person muss sich mal verändern. Und wenn man dann genauer hinguckt, zum Beispiel auch mit einem systemtheoretischen Blick, sieht man halt, naja, die bewegt sich innerhalb von gewissen Strukturen, Prozessen, Organisationsrahmen, die genau dieses Verhalten befördern und egal, wen man da hinsetzt, mit welchem Mindset, der wird ein ungefähr ähnliches Verhalten zeigen. Also insofern bin ich da an der Stelle total mit dir übereins, was den inhaltlichen Aspekt angeht. Mir ging's, und genau diese Art von Dialog gerade, die wir führen, die finde ich zum Beispiel total wertvoll, zu gucken, schau mal, so sehe ich die Welt, wie können wir das zusammenlegen, dass das irgendwie gut zusammenpasst. Was mich halt, also das, die andere Ebene quasi ist gar nicht die inhaltliche Ebene, da finde ich, da können und sollen wir uns streiten. Bitte, lasst uns streiten, lasst uns gegenseitig empören, lasst uns die Puzzleteile zusammenlegen, weil meines Wissens hat noch niemand den Heiligen Gral gefunden und wir sind ja alle auf der Suche. Und mir geht es wirklich eigentlich um die andere Ebene, diese Ebene der Debattenkultur. Wie reden wir miteinander? Ich finde, vielleicht ist es auch, ja, es ist jetzt natürlich auch eine teilweise noch stark männlich geprägte Kultur. Also ich nehme zumindest diese Statements auch immer viel von männlichen Kollegen wahr, wo ich so den Eindruck habe, da sind wir eigentlich schon drüber hinweg. Wir können da wirklich anders, zugewandter, wohlwollender miteinander sprechen. Was nicht heißt schönreden, was nicht heißt irgendwie sich mit Samthandschuhen anpacken, sondern einfach in einer konstruktiven Art. Und übrigens, nur damit das Missverständnis bei den Hörerinnen und Hörern nicht im Raum steht, ich sehe den Loop überhaupt nicht nur in der Mindset-Arbeit oder so, sondern das ist für mich, hat ganz, ganz viele Sachen, die 100% aligned sind mit dem, was, glaube ich, wie man systemtheoretisch auf die Organisation guckt, wo wir an Programmen arbeiten, Zweckprogramme, Konditionalprogramme, Meeting-Routinen, Hierarchien, Abbildung der Verantwortlichkeiten in Rollen, Hypothesen bilden, ausprobieren, iteratives Vorgehen. Also da sind ganz, 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 ganz viele Überschneidungen. Und deswegen finde ich, wir machen da so ein künstliches teilweise Gegeneinander auf, was, also zumindest, wenn ich jetzt aus dem Loop-Approach rausspreche, wofür ich ja gerade heute hier bin, wo ich sage, an der Stelle führt die Kritik meiner Meinung nach am Ziel vorbei.
Okay. Ja, aber dann lass uns da auch nochmal inhaltlich gerne reingehen, also weil das würde mich nämlich auch nochmal stärker interessieren. Also bevor wir jetzt ja anfingen, nochmal so auf den Umgang in der Bubble schauen, kamen wir ja von dieser Frage, als was wird der Loop-Approach auch verstanden, ne? Also auch kundenseitig, und wie wird er auch angewendet? Und da lass uns doch nochmal reinschauen. Also hast du auch erlebt, dass Organisationen den Loop-Approach tatsächlich eher als so eine Art Checkliste verstehen? Also so nach dem Motto, wenn wir jetzt alle Module durchlaufen, dann sind wir fertig mit der Transformation.
Ja, das ist wahrscheinlich eines der gefährlichsten Missverständnisse des Loop Approach, weil er so leicht ist anzufangen und so teilweise dann doch natürlich schwierig ist fortzusetzen, und es kostet Arbeitszeit und man muss sich dann bemühen, dass diese Veränderungen, die man da initiiert hat, dass die auch wirklich lebendig werden, weil es ist ja nicht damit getan, dass man mal zum Beispiel Rollen identifiziert und die Verantwortlichkeiten festlegt, sondern die werden ja dann erst relevant, wenn sie auch in Kommunikation stattfinden. Also wenn bei Entscheidungen oder bei der Verteilung von Aufgaben darauf Bezug genommen wird, ne, über dieses Setup an Rollen, wie wir zusammenarbeiten wollen, wie wir uns geeinigt haben, und wenn die auch in unserer schnelllebigen Welt regelmäßig angepasst werden, um noch zu dem zu passen, was wirklich gerade benötigt wird. Und deswegen, also wir haben es übrigens deswegen auch den Loop Approach genannt, weil es halt da die Idee war, da schaut man immer mal wieder auf diese 7 Qualitäten effektiver Zusammenarbeit, guckt immer mal wieder auf die eigene Organisation, also macht dieses Arbeiten an der Organisation und nicht nur das Arbeiten in der Organisation. Und das ist sicherlich ein Faktor, wo es schwierig sein kann, wenn man sagt, ach, wir machen jetzt nur mal die 3 Module und dann sind wir fertig. Das kann funktionieren. Bei manchen ist es so, dass es dann schon ganz, ganz viel löst und sich ganz viel tut. Und in der Regel ist es ja auch so, also wir haben es ja jetzt wirklich mit hunderten Teams schon gemacht, in zig Organisationen, also haben wirklich viel Erfahrung sammeln können und haben wirklich gemerkt, dass es auch einen riesen Impact haben kann. Und gleichzeitig ist diese Reise, diese Transformationsreise, dieses ständige Anpassen an die Umfeldbedingungen, an die neuen Herausforderungen, die ist natürlich, das bleibt auch nach dem Loop Approach. Im Gegenteil, wir heben es eher auf die Bühne und versuchen das sozusagen in den normalen Arbeitsrhythmus einzuplanen, zum Beispiel durch Meeting-Routinen, die spezifisch dafür designt sind, um an der Organisation zu arbeiten und um die Struktur anzupassen. Mhm.
Ja, und wie gehst du damit um, wenn aber dieses Missverständnis da ist auf der Kundenseite? Also wenn jetzt, ne, der Loop-Approach, der das ja nun tatsächlich ein Stück suggeriert, dass sich Selbstorganisation planen lässt, was sagt ihr denn dann? Oder was? Also wenn ihr jetzt, ich meine, also nochmal Klammer auf, Hypothese, ich glaube, der Erfolg des Loop-Approaches ist dadurch auch sehr stark zu erklären, dass die Menschen eine Sehnsucht danach haben oder eben auch die Unternehmen, es ginge einfach.
Ja, also das sozusagen bevor der Loop Approach überhaupt startet, machen wir ja eine Auftragsklärung, wo ich übrigens wiederum, du merkst, ich breche immer wieder Lanzen für die Systemtheorie, ohne dass ich es nötig hätte, aber einfach, weil ich davon überzeugt bin, wo ich zum Beispiel diese ganzen zirkulären Fragetechniken, Hypothesen bauen und so weiter super nützlich finde für die Analyse von dem, was ist eigentlich euer Problem, wer hat dieses Problem, warum nennt ihr es Problem, welche Funktion erfüllt es, also da sehe ich in dieser ganzen Auftragsklärung die Systemtheorie als extrem wertvolles Werkzeug, was ich gerne nutze. Und dann, ich muss mich ganz besonders immer hinterfragen, weil ich ja so ein riesen Fan bin von der vom Loop Approach und ein Teil von mir sicherlich glaubt, es wäre wirklich für die Welt und für viele Teams und für ganz, ganz viele Organisationen, ich sage einfach mal alle, wäre viel gewonnen, wenn sie das ausprobieren würden. Deswegen muss ich mich immer ganz besonders hinterfragen, Moment, ist es gerade meine innere Überzeugung, dass der Loop einfach so toll ist und ich will einfach, dass das alle Organisationen machen, oder löst das gerade wirklich die Herausforderung, vor der die Organisation steht? Und dann kann es ja auch in ganz vielen Fällen sein, dass wir sagen, ach Leute, wisst ihr, das, was ihr jetzt gerade als Herausforderung schildert oder das, was euch gerade beschäftigt, dafür gibt es elegantere Wege, als jetzt die Loop-Reise zu machen, ne? Das heißt, an der Stelle haben wir ja so ein Screening und gucken erstmal, passt das überhaupt? Und wenn das dann eben Herausforderungen sind, wo wir sagen, der Loop Approach könnte passen, also zum Beispiel Entscheidungen dauern zu lange, irgendwie Unklarheit, wer ist wofür verantwortlich, man will irgendwie das Team nochmal auf eine neue Ebene heben, den nächsten Schritt für das Team gehen, man will die vielleicht unterstützen in der Findungsphase oder in der Neuorientierung, dann sagen wir, dann machen wir das und dann ist es ja auch total nützlich. Und manchmal ist das so weit, wie wir kommen, und manchmal können wir danach noch weitergehen und können das Team noch weiter begleiten. Mhm. Das ist halt einfach dann so vielleicht angelehnt an How Deep Is Your Love, How Deep Is Your Loop. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Level.
Genau.
Und da
manche gehen weiter. Was mich gerade nochmal interessiert, euch wird ja auch häufig eine gewisse Normativität vorgeworfen oder sowas wie, ihr kommt mit einer Moral daher und sagt, so muss es sein und nicht anders. Oder ein gutes Team ist es dann, wenn. Oder ne, ein Team sollte nach den und den Prinzipien miteinander arbeiten, sonst ist es kein gutes Team. Ist das wahr? Oder würdest du sagen, nee, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Vorgaben, sondern jedes Team muss natürlich selber irgendwie rausfinden, wie es gut arbeitet. Oder gibt es nicht doch irgendwie so eine Art Prinzipien oder eben Normen, die ihr mitgebt und sagt, ein erfolgreiches Team muss halt zum Beispiel so und so miteinander umgehen. Also muss zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation beherrschen oder sowas.
Danke, dass du es ansprichst. Finde ich eine total wertvolle Frage. Ist auch tatsächlich eine, die ich gar nicht so oft gestellt bekomme, obwohl die wahrscheinlich total entscheidend ist. Also ich glaube, ich kann mir eine gewisse Normativität und auch dem Loop Approach eine gewisse Normativität nicht absprechen, auch The Dive nicht. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eher wichtig, dass wir gucken, welche ist denn unsere, dass wir die nicht so unkritisch einfach so der Welt hinaus posaunen. Ich meine, ich sitze hier gerade vor einem alten Poster aus der neuen Narrative, Use Your Power for Purpose steht da drauf. Oder hier, wir haben so ein The Dive Poster, da steht The Future is Regenerative. Also das sind ja irgendwie auch alles so normative Sätze, die einfach mal so dahingehauen werden und die man wahrscheinlich auch alle ganz anders sehen könnte. Insofern glaube ich, kann ich einer gewissen Normativität nicht absprechen. Da ist eine gewisse Wertehaltung hinter, da ist ein gewisser Wunsch, wie die Welt, wie wir uns die wünschen, wie wir denken, dass Teams gut zusammenarbeiten können, und gleichzeitig glaube ich, dass, also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, eigentlich, dass eigentlich doch jeder Mensch mit seiner inneren Landkarte irgendwie rumläuft. Und mit seinen Modellen und mit seinen Glaubenssätzen und Prägungen und Erziehung und so weiter. Und dann immer so eine Normativität in dem Menschen, aber natürlich auch in den Ansätzen, die dieser Mensch dann in die Welt bringt. Da ist auch vielleicht Systemtheorie, dass da wahrscheinlich auch eine Normativität mitschwingt oder zumindest ein gewisses Bild, wie Organisationen funktionieren oder wie sie besser funktionieren könnten oder so. Also sicherlich ist die Systemtheorie da ein Stückchen neutraler und wir bringen halt schon ein paar Ansätze mit. Wir sind da an der Stelle wir bringen ja gewisse Meeting-Formate, Entscheidungsformate mit, wo immer auch eine gewisse Werthaltung mitschwingt. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an dieses rollenbasierte Arbeiten. Wenn man rollenbasiert arbeitet, dann liegt es ein Stückchen nahe, dass man nochmal überlegt, könnten wir vielleicht Führung verteilen oder Verantwortung verteilen. Und man könnte im rollenbasierten Arbeiten natürlich auch irgendwie die Diktatorrolle schaffen, die alles entscheidet, aber es ist ein Stück unwahrscheinlicher. Also da könnte man so einen gewissen normativen Anspruch hinterlegen. Ich finde es vor allem wichtig, dass wir uns, wenn wir zum Beispiel mit dem Loop Approach in so einen Beratungsprozess gehen, dass wir uns dieser Normativität bewusst sind und die immer wieder hinterfragen. Und interessanterweise, das habe ich jetzt gemerkt, vielleicht noch als letzter Gedanke dazu, ich komme ja dann, die Leute haben ja eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich dann in ihre Beratung komme, weil sie vielleicht irgendwas das Buch gelesen haben oder so und denken dann, dass ich so derjenige wäre, der dann dafür plädiert, lasst uns Führung verteilen. Im Gegenteil, ich finde mich dann ganz oft in den Teams wieder, die mit einer riesen Begeisterung sagen, oh ja, wie es bisher war, war es blöd, lass uns jetzt das alles verteilen und wir machen das alles anders und so. Und wo ich dann eher in so eine bewahrende Position reingehe und sage, wollt ihr das wirklich? Ist das wirklich nützlicher als das, was ihr vorher habt? Ist es nicht sinnvoll, dass noch ein paar Entscheidungsautoritäten dort verbleiben, wo sie im Moment sind? Weil die Person, die Führungskraft oft, wird ja auch von den nächsthöheren Führungskräften angeguckt, bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Ist es denn dann sinnvoll, dass man viele Sachen im Team verteilt, wenn sie, dass man, also da bin ich auch oft tatsächlich eher Verteidiger der klassischen Hierarchie oder so. Also da arbeite ich dran, an der Normativität.
Ja. Das ist so ausdrückt. Du bist auf jeden Fall auf einer Reise. ihr habt ja gerade auch während der Corona-Pandemie viel investiert in, ich würde es jetzt mal von außen nennen, so ein Community-Building oder so. Es gab dann auch einige Vorwürfe so in Richtung, ihr seid ja so eine Art Menschenfänger. Wenn du das jetzt heute so hörst, findest du das völlig absurd? Oder würdest du sagen, nee, wir sind da schon auch eine Anlaufstelle, ein Heimathafen für Menschen, vielleicht auch gerade für junge Menschen, die irgendwie merken, ja, wir wollen anders leben, wir wollen anders arbeiten und wir wollen andere Entwürfe entwickeln miteinander. Genau. Wie würdest du euch da positionieren?
Also der Vorwurf ist mir in der Form noch gar nicht so begegnet. Der ist dann vielleicht bei anderen Stellen angekommen. Also den habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht war ich einfach so begeistert von den jeweiligen Community-Events und so weiter und war sozusagen so mittendrin, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, welche Dialoge noch links und rechts davon laufen.
Ah, okay.
Das kann natürlich mein weißer Fleck sein. Ja. Hab schon den Eindruck, dass wir uns, also The Dive wurde ja gegründet mit der Idee, wir wissen jetzt auch nicht, wo es hingeht, aber wir haben so eine Idee, wo und wir fangen einfach mal an, ja, und wir haben so eine Art inneren Kompass und wir probieren das mal aus und The Dive auch als so ein Experimentierlabor für neues Arbeiten. Und ich habe schon den Eindruck, dass das auf jeden Fall eine Sogwirkung entfacht hat, dass wir einfach extrem viel an uns selber auch ausprobieren. Fast alles, was wir mit den Kunden machen, haben wir selber in irgendeiner Form durchlaufen, haben die Schmerzen erlebt, haben die Verliebtheitsphasen erlebt, genauso wie die schwierigen Phasen, sind auch ständig noch in der Iteration, auch jetzt noch. Und ich glaube, dass wir in der Form als, glaube ich, sehr authentisch wahrgenommen werden, als Organisation, die wirklich versucht, die Dinge anders zu machen, Hierarchien neu zu denken und so weiter. Genau, und ein Teil davon ist sicherlich auch, Menschen miteinander zu verbinden, die sich nach solchen neuen Ansätzen der Zusammenarbeit und des Wirtschaftens sehnen. Und ja, das also... Genau, das machen wir gerne und das ist auch ein Anliegen und das, ich schwimme da so auf der Welle der Begeisterung, dass ich gar nicht sozusagen, ich wüsste gar nicht, warum wir das nicht tun sollen. Im Gegenteil, ich würde mir eigentlich wünschen, dass das wächst und weiterhin diese Community miteinander auch wirklich lernt einfach. Also das ist ja eigentlich das Anliegen auch, was wir vorhin kurz besprochen haben, so dass ich sage, Mensch, wir sind hier wirklich in tiefgreifenden Transformationsprozessen, ob wir wollen oder nicht. Und lasst uns doch zusammen diese Intelligenz zusammenlegen und gucken, wie können wir denn irgendwie innerhalb all dieser Veränderungen, wie können wir da wirksam, produktiv, freudvoll bleiben innerhalb der planetaren Grenzen und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, so viel zu lernen, dass es einfach Community braucht, um da überhaupt vorwärts zu kommen.
Hm. Du hast ja vorhin begonnen, das Gespräch damit, dass du erzähltest, naja, du bist eigentlich ganz dankbar auch, deine Feinde kennengelernt zu haben. Gibt es denn heute auch für dich oder für euch bei The Dive bestimmte Feindbilder, also die vielleicht sogar in Narrativen immer wieder auch mal vorkommen oder ne, um so eine Unterschiedsbildung hinzukriegen oder so ein, so das wollen wir auf keinen Fall oder das muss weg oder.
Das ist spannend. Ich merke, ich werde über diesen Podcast noch länger nachdenken, über die Fragen, die ich jetzt leider nur ad hoc beantworten kann und die ich dann sicherlich nochmal in mir wälzen werde. Mein erster Impuls, wenn ich hier sowieso hier sitze und sage, lasst uns wohlwollend miteinander sein und lasst uns irgendwie Fürsorglichkeit walten und neugierig und offen und tolerant und so, dann ist mein erster innerer Impuls natürlich, nein, Feinde haben wir nicht, nein. Ob der wirklich, wirklich authentisch ist, da forsche ich gerade noch nach. Hm. Und wahrscheinlich gibt's ja schon sowas wie Zerrbilder oder sowas, die man im Kopf hat oder auch Feindbilder. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt für ganz The Dive sprechen kann oder gerade für mich selber. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist irgendwie sehr extraktives Wirtschaften, Beratungsunternehmen, die ständig ihre Berater durch die Welt fliegen lassen für zweifelhafte Zwecke. Das wären so die ersten ersten Bilder, die ich so habe, wo ich denke, Mensch, können wir ein Stück rauszoomen? Können wir ein bisschen gucken, was brauchst gerade wirklich? Was ist gerade wirklich nützlich? Haben wir eine gewisse Wertebasis, auf der wir agieren wollen? Ich möchte aber hervorheben, das sind vielleicht jetzt wirklich so, es heißt ja nicht umsonst Feindbild, das heißt ja nicht Feindperson oder so, sondern das sind vielleicht so Bilder, wo wir uns versuchen abzugrenzen und uns Dinge anders zu machen, aus unserer Sicht besser. Wenn ich dann mit den individuellen Menschen im Kontakt bin, dann merke ich meistens, dass es sehr, sehr gute Gründe gibt, warum sie genau dieses Verhalten zeigen und kann dann auch wieder in die wohlwollende Haltung finden. Also vielleicht das, um doch diesen Feind so ein Stückchen abzuschwächen. Ich glaube, ansonsten wäre es mir zu hart formuliert.
Okay. Wenn du jetzt im Speziellen mal auf Unternehmen schaust, welche unternehmerischen Praktiken würdest du denn sagen, sind eher verachtenswert oder schlecht, böse, was auch immer die Adjektive sind. Du meintest gerade extraktive Unternehmen, aber ja. Genau, was machen die denn? Ne? Oder was würdest du sagen? Würdest du am liebsten nicht mehr sehen wollen in der Wirtschaft?
Also tatsächlich, ich glaube, ich komme wirklich eher von so einer Sehnsucht, wo ich merke, Mensch, hier gibt es schon so tolle Ansätze, die man ausprobieren kann, wo man einfach, also was ich glaube, ich würde in die Richtung erstmal kurz verfolgen, weil das für mich so viel näher ist. Also ich glaube, ein großes Anliegen, was wir verfolgen in unserer Arbeit, ist, die ganzen impliziten Themen so gut es geht sichtbar zu machen, ja, das Implizite explizit zu machen. Also wie gesagt, wofür stehen wir jeden Tag auf? Was machen wir hier eigentlich gerade? In welcher Priorisierung? Wer ist wofür verantwortlich? Welche vielleicht Konflikte schwelen bei uns? Also diese Dinge irgendwie sichtbar zu machen und dadurch bearbeitbar zu machen. Und um hier vielleicht nochmal Luhmann kurz zu zitieren, das passt ja hier an der Stelle wahrscheinlich ganz gut. Ich habe letztens Judith Muster gehört, die ihn zitiert hat mit Konflikte signalisieren die Unangemessenheit der inneren Struktur an die Umweltbedingungen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein riesiger Teil unserer Arbeit, zu sagen, hey, lasst uns all diese Konflikte, die akut gespürt werden und die euch in irgendeiner Weise behindern oder wo ihr einen Veränderungsimpuls habt, lasst uns die sichtbar machen, lasst uns da rangehen und da um vielleicht die Brücke zu Brian Robertson zu schlagen, also diesem Begründer von der Holakratie, den ich immer noch als sehr wesentlichen Management-Vordenker unserer Zeit empfinde, der hat gesagt, seiner Meinung nach sterben die meisten Unternehmen nicht an Verhungern, sondern an Verdauungsproblemen. Und das fand ich auch so, also dass sie es nicht schaffen, ihre Konflikte in wirksame Veränderungen zu übersetzen, die sich an eine bessere Umfeldanpassung zeigt. Und genau, also das ist meine Sehnsucht eher. Lasst uns diese ganzen impliziten Sachen, lasst uns die explizit machen. Da merke ich einen Drive. Lasst uns den Leuten eine Stimme geben. Lasst uns Systeme schaffen, die, wo das einfach so aus sich selbst heraus gelingen kann, dass die Menschen, die in der Organisation arbeiten, dass sie mit ihren Stärken und ihren Wahrnehmungen irgendwie sich gut einbringen können. Das ist, glaube ich, das, wo ich erlebe halt in, und das jetzt so zu deiner Frage, ich erlebe halt viel in Organisationen dieses Übersticht unter und sehr teilweise ausbeuterische, teilweise übergriffige, das hatten wir ja schon vorhin mit diesem, die Person muss mal ins Coaching oder wir müssen mal an dem Mindset arbeiten. Und ich glaube, da gibt's einfach im Moment, so wie das System gebaut ist, gibt's so ein, ja, relativ viel doch irgendwie in der Form Gewalt, wo ich sage, da gibt's einfach neuere Wege, wo allen eine Stimme gegeben werden kann und man trotzdem vorankommt und man trotzdem zu guten Entscheidungen kommt. Und es ist dann nicht Konsens, das ist dann nicht Mehrheitsentscheid oder so, sondern es ist dann eher sowas wie eine verteilte Führung, wie ein gemeinsames Steuern. Das glaube ich, dafür stehe ich ein.
Ach Mann, ich habe noch so viele Fragen. Ich muss mal irgendwie mich gerade entscheiden, in welche Richtung ich noch mal weiter frage. ich glaube, ich würde gerne noch mal daraufhin, also jetzt ist ja, gehen wir mal auf Unternehmen als spezielle Form von Organisation, also ein Unternehmen, was irgendwie Geld verdienen muss, ne, damit es überlebt. Jetzt kann es ja gut aufgehen, also es kann ja sein, dass ein Unternehmen einen Purpose hat, der eben auch wirklich ein Purpose ist im Sinne von, wir wollen die Welt nicht ausbeuten, sondern wollen ihr vielleicht sogar was zurückgeben. Und es passt zufällig, dass sie damit auch einen Markt bedienen, mit dem sie super gut Geld verdienen können. Ne? Bingo. So. Mhm. Jetzt haben aber viele Unternehmen das ja nicht, sondern die produzieren zum Beispiel Autos. Ne? Du hast gesagt, das ist bei Audi damals gestartet, der Loop Approach. Ne, da würde ich auch mich noch mal fragen, wie guckt ihr da heute drauf? Ne? Also würdet ihr jetzt oder arbeitet ihr immer noch für die Automobilindustrie oder würdet ihr sagen nein? Oder wo ist bei euch Stopp? Also würdet ihr jetzt, wenn wir jetzt so viele Milliarden wieder in die Rüstungsindustrie stecken und da jetzt demnächst einfach auch die Beratungshonorare ne, realisiert werden können, würdet ihr auch für Rüstungsunternehmen arbeiten? Das würde mich auch noch mal interessieren. Klammer zu, aber dieses, ne, wenn jetzt ein Unternehmen einfach irgendwas herstellt, was jetzt eben nicht unbedingt unserer Welt was zurückgibt, dann wird es ihm ja schwerer gemacht, wenn man jetzt sagt, naja, ihr müsst jetzt auch noch einen Purpose entwickeln und es könnte ja sogar sein, dass es dann stirbt, das Unternehmen, ne, weil es nämlich einfach seine Leistung dann nicht mehr so erbringen kann. Wie schaust denn du da drauf?
Also dann hätten wir auf jeden Fall keinen guten Job gemacht, wenn wir die Organisation zum Sterben bringen würden. Wahrscheinlich hätten wir dann einen schlechten Job gemacht. Also
ja, oder es geht einfach nicht, ne? Also es liegt vielleicht nicht an euch.
Ja, genau. Dass man auch mal Organisationen ins Sterben begleiten muss, ist wahrscheinlich auch so ein weißer Fleck, der sinnvoll ist, mal hinzugucken und dass Dinge auch zu Ende gehen und auch The Dive nicht für immer währen wird und dass man irgendwann mal auch in so einen Sterbeprozess gehen wird. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch nochmal ein spannendes Thema, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich nochmal ein ganz separater Podcast. Also erstmal würde ich, glaube ich, eine kleine Nummer tiefer anfangen, um einfach nochmal zu signalisieren, dass wir jetzt auch nicht immer nur hochtrabende High-Flying-Purpose-Projekte machen oder sowas, sondern wir haben letztens waren wir in einem DAX-Vorstand, wurden wir angerufen und die Person hatte vorher in ihrer früheren Position, hatte sie halt irgendwie Loop kennengelernt, hat das sehr geschätzt, hat die Organisation gewechselt und hat uns dann nach einer Woche, zwei Wochen oder so angerufen, hat gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich war hier gerade in einem Meeting, das hat 2,5 Stunden gedauert, statt der geplanten 2. Und ganz ehrlich, das, was man da gemacht hat, das hätten wir, wenn wir die Loop-Approach-Prinzipien beherzigt hätten, in 15 Minuten schaffen können. Ja, und die hat so ungefähr gesagt, ich liebe den Loop, lass uns das irgendwann mal machen. Jetzt brauche ich einfach mal ein besseres Meeting, damit ich hier mit meinem Team gut klarkomme. Ne? Und dann, also das, um einfach die Flughöhen auch nochmal zu zeigen, da muss es auch nicht immer so die riesige Purpose-Arbeit sein, sondern da ist, glaube ich, den Leuten einfach richtig, richtig gut geholfen, wenn man einfach mal das akute Problem löst. Das wäre vielleicht der erste Teil der Antwort. Dann gab es die Frage, wie filtern wir, mit dem wir arbeiten? Wir haben auch schon Anfragen abgelehnt. im Moment ist tatsächlich genau diese Rüstungsfrage ist eine, die sehr lebendig ist bei The Dive, und die ist noch nicht fertig beantwortet für uns. Wir wissen auf jeden Fall, dass man auf individueller Ebene sagen kann, man möchte das nicht. Also das ist schon mal ganz klar. Als Organisation haben wir dafür noch keine fertige Antwort. Genau, und ich bin ehrlich gesagt auch, ich würde mich gar nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, welcher Purpose jetzt gut und welcher schlecht ist und so weiter. Also da merke ich gewissen nüchternen Blick auf die Welt, ehrlich gesagt, und dass es immer Pendelbewegungen gibt und mal ist das eine relevanter, mal ist das andere relevanter. Also ich würde da jetzt gar nicht, also wer wäre ich überhaupt zu sagen, welche Organisation welchen Purpose haben dürfte oder so, da würde ich mich gerade im Moment nicht drauf einlassen wollen.
Ja. Na, ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist ja immer so, wenn man unternehmerisch hinschaut, es ergeben sich einfach sehr viele Paradoxien, ja, und was man vielleicht aus persönlichen Gründen ablehnen würde, lässt sich aber aus unternehmerischen Gründen dann doch irgendwie machen, ne? Und manchmal muss man da eben gut gucken, wie entscheiden wir eben heute, ne?
Ja.
Ja. Genau. So, jetzt ist unsere Stunde leider schon rum, lieber Frederik. Wie schade. Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal eine Fortsetzung machen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich fand's auch richtig schön. Danke, dass du auch so inspirierende Fragen gestellt hast. Ich wünschte, ich hätte vorher schon länger drüber nachgedacht, aber das machen wir dann vielleicht
in der
zweiten Folge.
Wenn ich sie vorher schon gewusst hätte, die Fragen, dann hätte ich sie dir ja schicken können. Aber die entstehen bei mir auch wirklich immer nur so aus dem Moment raus.
Schön, und so soll es sein, sehr emergent.
Du, vielen, vielen Dank auch für das sehr schöne Gespräch, auch sehr spannend. Und ja, ich glaube, ich könnte da noch viel lernen, wenn wir da noch tiefer einsteigen würden. Ja, genau, vielleicht machen wir es einfach irgendwann mal.
Das machen wir hier in der Tonspur oder außerhalb. Ich freue mich jedenfalls drauf. Vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Danke auch. Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.